ARD. Die Bayern verbringen die Länderspielpause an der Tabellenspitze, haben jetzt 5 Punkte Vorsprung auf Leipzig und Trainer Vincent Kompany freut sich.
Wenn man sieht, was die anderen Mannschaften gemacht haben, Leverkusen in Bochum, Dortmund in Mainz, dann muss man diesen Sieg schätzen.
Der VfB Stuttgart ist nach der 2:3 Niederlage gegen Frankfurt ratlos, auch Ermedin Demirovic.
Wir sind als Mannschaft extrem gut im Spiel, haben alles im Griff, haben alles unter Kontrolle und auf einmal steht es zur 60. Minute 3:0 für Frankfurt und keiner weiß, wie das zustande gekommen ist.
In der zweiten Liga hat sich der 1. FC Köln an die Spitzengruppe rangerobbt. Trainer Gerhard Struber hat sich aber erstmal schwer getan mit der Verkehrssituation.
Indem er gefühltermaßen einen Bus geparkt bei uns im Stadion und es war einfach nicht einfach, diesen Bus auch zum Spielen.
Und über all das sprechen wir jetzt im Bundesliga-Update. Damit herzlich willkommen zum letzten Bundesliga-Update. Vor der Länderspielpause am Samstag spielt Deutschland gegen Bosnien-Herzegowina, am Dienstag dann in Ungarn. Wir wollen aber erstmal über das vergangene Wochenende sprechen und das mache ich mit Jens Weibroth.
Und ich mit Anne Hild.
Hi Anne. Das trifft sich ja super, dass wir beide gerade zusammen sind. Ja, der 27. Spieltag war bisher der früheste Zeitpunkt, an dem ein Team die Meisterschaft gefeiert hat. Glaubst du, diese Saison wird es noch früher?
Nee.
Nee? Mhm. Aber es ist schon ziemlich langweilig mittlerweile, oder?
Ja, es macht jetzt gerade keinen Bock. Ich glaube aber noch an eine Schwächephase des FC Bayern, die irgendwann kommt.
Ich bin gespannt. Lass uns aber trotzdem mal erst dahin schauen, wo es richtig spannend ist. Und das ist ja in dieser fantastischen zweiten Liga. Da geht ja gefühlt alles.
Auf jeden Fall irgendwie ein bisschen packender als die erste im Moment, das ist so, ja.
Absolut. Ich habe ehrlicherweise damit gerechnet, dass wir an dieser Stelle drüber reden, dass Schalke jetzt Tabellenletzter ist. Mhm. Aber...
Musstest du da alles wieder umschreiben, ne?
Ja, tut mir leid, ich brauche jetzt auch noch kurz. Nee, ja, er ist kein Harry Potter, aber Van Wonderen hat Wunder bewirkt bei Schalke.
Weil Schalke gewonnen hat, oder was?
Und zu null.
Ja, zweimal in Folge zu null.
Zweimal in Folge zu null gespielt und mit ihm gewonnen. Und ich finde, das war auch ein anderes Schalke, was da auf dem Platz stand.
Ja, gegen ein ultraschwaches Regensburg, ne? Also das fand ich wirklich erschreckend. Das hatte mit zweiter Liga sehr, sehr wenig zu tun. Und das muss man bei diesen 2:0 Spielen ja dann auch anführen. Es sind halt wirklich... Also gemessen an der Zahl der Tore, die beiden mit Abstand schwächsten Offensivreihen gewesen. Aber ich kann schon auch so ein bisschen den Optimismus, den viele Schalke-Fans jetzt auf einmal wieder versprühen, ist halt auch wieder typisch Schalke, ne? Mhm. Das kann ich schon verstehen, weil das schon souverän wirkte und durchdacht. Und jetzt nicht irgendwie planlos und irgendwie gewinnen, sondern das wirkte schon, hatte schon Hand und Fuß.
Kenan Karaman hat auch mal erklärt, woran es seiner Meinung nach gelegen hat.
Wir haben die letzten Wochen auch klar analysiert, auch untereinander viel angesprochen. Wir wussten, dass wir heute viel den Ballbesitz haben werden. Ich glaube, das haben wir sehr gut gemacht. Wir haben die Regensburger gut laufen lassen, uns die Räume gesucht vorne und dann auch die Tore gemacht. Hinten haben wir souverän verteidigt und das muss jetzt, ja, das ist der nächste Schritt für die kommenden Aufgaben.
Ich finde, das war das richtige Stichwort Analyse. Also war das vielleicht echt so, dass man Van Wonderen einfach nicht die Zeit gegeben hat, die er vielleicht gebraucht hat?
Vielleicht ist er ja doch Harry Potter. Und das war sein, du hast ja gesagt, du bist Harry Potter-Expertin.
Ja.
Sein Alohomora-Spiel.
Sein Aufschließspiel.
Türöffner.
Türöffner. Ich habe gerade das richtige Wort gesucht. Ja. Wer weiß.
Ja, ich wäre da jetzt nicht voreilig, ehrlicherweise, weil dafür war das, was bisher unter ihm gezeigt wurde, auch viel zu schlecht. Mhm. Gegen Ulm müssen sie ja eigentlich auch verlieren, wenn wir ganz ehrlich sind. Und das hatte jetzt eine andere Qualität in diesem Heimspiel gegen Regensburg. Aber als nächstes kommt halt der HSV und dann ist es wieder eine ganz andere Lage, ne? Also zum Beispiel wurde Schalke jetzt von Regensburg ja gar nicht hoch unter Druck gesetzt und konnte sehr, sehr bedächtig und in Ruhe das Spiel aufziehen. Das haben sie dann auch wirklich gut gemacht. Paul Seguin fand ich wirklich richtig, richtig stark. Den halte ich eh für einen der besten Mittelfeldspieler in der zweiten Liga. Er zeigt es halt viel zu selten. Dieses Mal ist er der Passkönig. 121 Pässe gespielt, 97% Passquote. Besser in der ersten und zweiten Liga insgesamt war, rate, einer. Es kann nur einen geben, der besser ist.
Einen, der mehr Pässe gespielt hat?
Ja, und der noch eine bessere Quote hat dabei. Joshua Kimmich. Aber, ja. Also da siehst du schon, das ist schon, hat schon echt einen sehr souveränen Anstrich gehabt. Aber wie gesagt, ey, Kirche im Dorf, weil das war wirklich ein sehr schwacher Gegner.
Aber dann kommt es den Schalkern ja vielleicht entgegen, dass der HSV gerade so ein bisschen Frühlingsgefühle aufkommen lässt. Also der spielt so, wie er sonst normalerweise erst in der Rückrunde
formuliert,
spielt.
Ja.
Ja, 1:3 verloren gegen Eintracht Braunschweig. Und Steffen Baumgart, der hat Gründe gefunden, sagt aber, das ist keine Entschuldigung.
So ein Spiel für uns, wo wir sagen, vieles für den Gegner mitgelaufen. Und am Ende muss man aber auch sagen, dass wir da auch klar in der Verantwortung sind, es definitiv besser zu machen.
Ja, fest steht aber erstmal, Baumgart bleibt Trainer. Mhm. Zumindest jetzt über die Länderspielpause, wird dann in Schalke noch weiter coachen. Und er und auch der Verein haben ja die Vielzahl von individuellen Fehlern als Problem ausgemacht. Da frage ich mich nur, was machst du in der Länderspielpause, um das abzustellen?
Naja, das ist halt bei so Vereinen wie dem HSV oder auf Schalke ist das ja auch ein latentes Thema, auch in der vergangenen Saison schon und beim HSV ja noch viel, viel länger. Das sind halt Vereine, die so hysterisch sind drumherum und die Spieler kriegen das natürlich alles mit. Und dann verlierst du mal zwei Spiele und das kann ja manchmal auch einfach unglücklich sein, aber dann gehst du mit wackeligen Knien auf den Platz. Und das ist ja ein psychologisches Thema und nichts, was du irgendwie einstudieren kannst oder raustrainieren oder so. Es geht nur um Selbstbewusstsein. Und das ist schon was bei diesen Clubs, diesen großen Vereinen, was da halt einfach latent ein Thema ist und weshalb andere Mannschaften, keine Ahnung, beispielsweise Freiburg, Union, wo halt einfach nicht diese Hysterie außenrum ist, weshalb da einfacher und leichter gearbeitet werden kann.
Ja, und man muss jetzt auch mal Tacheles reden, es sind halt 3 Punkte auf den Tabellenführer. Also da ist eigentlich noch alles drin. Ja, sieht halt nur schlecht aus. Ja, beim HSV, weil es Platz 5 eben ist. Aber der erste FC Köln hat ja auch gezeigt, wie schnell es gehen kann von einer Mini-Krise dann mit ein paar guten Spielen. Und auf einmal ist man da in der Spitzengruppe wieder mit dabei, weil auch nur 3 Punkte hinter den Aufstiegsrängen.
Ja, 3 Pflichtspielsiege in Folge jetzt, wenn man den Pokal auch noch mit einrechnet, also auf einmal komplett das Momentum umgedreht wieder und sie sind ehrlicherweise ja zu ihrem Plan vom Beginn der Saison zurückgegangen, also sehr, sehr offensives Spiel gegen die Fürther, auch 23 Torschüsse und der 23. war halt eben dann irgendwann drin, aber also die Schuhe.
Den können wir uns nochmal anhören.
Ja, okay.
Jetzt kommt die Ecke rein, dicht ans Tor, Tor für Köln! Damien Downs köpft den Ball ins Tor!
Und dann auch direkt dahinter, wie es für Damien Downs war.
Du arbeitest das ganze Spiel eigentlich darauf hin und dann in der letzten Minute einfach das Tor zu machen. Das ist natürlich das beste Gefühl, dann, weil du einfach weißt, dass du mit 300 Punkten nach Hause gehen kannst.
Das finde ich auch so krass. Dann gehst du jetzt in die Länderspielpause und alles ist auf einmal wieder super.
Ja, und es ist halt, also es hat ja dadurch, dass die Tabelle auch so eng ist, kriegt es ja irgendwie auch nochmal eine andere Relevanz, ne? Also weil du irgendwie das Gefühl hast, okay, das ist jetzt ein Shot und dann bist du wirklich ganz oben mit dabei. Das macht halt irgendwie auch den Reiz von dieser zweiten Liga aus. Ne?
Ja,
das
voll.
Muss man ganz klar so sagen.
Ich finde sowieso, vor diesem Spieltag, der HSV ist da reingegangen, hätte die Tabellenführung übernehmen können, verliert dann. Dann hast du das Topspiel zwischen Düsseldorf und Paderborn. Beide könnten die Tabellenführung übernehmen, spielen aber 1-1. Und gestern war es zwischendrin so, dass der Karlsruher SC nur noch ein Tor gebraucht hätte und dann hätten die Tabellenführung übernommen, spielen dann aber am Ende noch 1-1 gegen Münster und Hannover verliert 1-3 in Elversberg, damit Hannover trotzdem noch Tabellenführer, weil die anderen nicht so gut gespielt haben. Aber Elversberg auch auf Platz 6, also auch die muss man jetzt irgendwie auf dem Zettel haben. Lass uns über die Bundesligisten reden, auch wenn du sagst, es ist langweilig, aber es ist natürlich einiges passiert am Wochenende, worüber wir reden müssen.
Überall ist ja auch nicht langweilig.
Ne? Nee, das
nur
stimmt.
Oben, das nervt mich halt.
Die
das
Meisterschaft.
Ist schon wieder 5 Punkte Vorsprung für die Bayern.
Das ist aber vielleicht auch das Problem, dass es da nicht um einen Aufstieg geht oder so, weil Platz 2 in der zweiten Liga fühlt sich ja fast genauso gut an wie Platz 1, weil es eben hochgeht und nachher redet keiner mehr drüber, wer ganz oben stand. Aber lass uns über die sprechen, die unten stehen in der Tabelle. Wir fangen an mit Bochum, immer noch Tabellenletzter, aber jetzt mit 2 Punkten. Und da ist auch so ein Fakt, habe ich bis zum Schluss nicht damit gerechnet. Ich dachte, ey, 0-1 gegen Leverkusen, damit kannst du eigentlich sehr zufrieden in die Länderspielpause gehen. Und dann
findest du nicht, dass es sich so angefühlt hat, dass sie das noch ausgleichen?
Ja, es hatte so diese Pokal-Vibes, aber ich habe eigentlich auch schon in der ersten Hälfte die ganze Zeit gedacht, mit dem Auftritt, den du da hinlegst, Dieter Hecking hat da jetzt schon nach 45 Minuten echt was bewegt.
Also die sind auf jeden Fall ja defensiv stabiler gewesen mit der Dreierkette, hat Hecking ja spielen lassen, auch wieder so ein bisschen, Tobi und ich haben ja Donnerstag gesprochen, ein bisschen Recap auf vergangene Saison, viel 1-1, aber ohne dieses ganz hohe Pressing, was ja Bochum auch zu Anfang der Saison immer wieder mal versucht hat in dieser Saison.
Standards muss man vielleicht jetzt noch trainieren.
Ja, hat auch nicht geklappt. Aber auf jeden Fall häufiger aufs Tor geschossen als Leverkusen. Leverkusen war ehrlicherweise auch platt. Die haben in der 54. zum letzten Mal aufs Tor geschossen. Mhm. Aber dann kam halt dieser Faktor, haben Tobi und ich ja Donnerstag auch drüber gesprochen. Das Stadion hat schon eine Magie.
Ja.
Wenn du mal überlegst, da dass halt wirklich jeder, egal ob VIP-Gast oder Stehplatz, für die letzten 20 Minuten durchgängig gesungen hat und den VfL nach vorne gepeitscht hat. Das macht schon, glaube ich, auch was mit den Spielern.
Fragen wir doch mal bei dem nach, der für uns dabei war, Holger Dahl.
Ja, selten war das Stadiongefühl cooler in dieser Saison beim VfL Bochum als an diesem Spieltag gegen Bayer Leverkusen. Debüt von Dieter Hecking. Du holst diesen einen Punkt. Ich glaube, der Glaube ist wieder da an der Kastropper Straße und das ist auch absolut berechtigt, so wie die Mannschaft heute aufgetreten ist gegen Bayer Leverkusen. Das war schon richtig stark. Also Credits an den VfL Bochum und auf der anderen Seite, hey, Bayer Leverkusen. Zum dritten Mal in Folge vor der Länderspielpause nichts geholt, beziehungsweise nicht gewonnen. Da muss man vielleicht schon auch so eine Art Charakterfrage stellen. Irgendwer hat ja Bayer Leverkusen dieser Saison auch mal tendenziell zu einem Meisterkandidaten erklärt. Fällt mir heute schwer, das aufrechtzuerhalten.
Also eins steht fest, Holger ist auch nicht Harry Potter. Also zumindest kein Wahrsager, nicht der große Houdini.
Ja, wie hast du eben gesagt, es ist ja noch früh und es kann ja noch viel passieren. Aber ja, Leverkusen ist natürlich, ich finde, da habe ich auch mit Holger nach dem Spiel drüber gesprochen, das ist eigentlich so ein klassisches Spiel, wo es normalerweise vergangene Saison lange 1-0 für Bochum gestanden hätte und Leverkusen dann hinten raus noch gewonnen hätte.
Ja, es ist halt das Thema. Leverkusen ist aber einfach auch müde, finde ich. Das merkt man denen total an. Und der Kopf spielt da eine große Rolle. Und die haben jetzt 5-mal Führungen verspielt. Das ist mehr als jedes andere Team. So, und dann können sie am Ende, also die werden um die Champions League mitspielen, aber Meisterschaftskampf, das sollten sie mal hinten anstellen, bin ich der Meinung.
Aber es kann ja am Ende dann nur die Champions League sein, die anstrengender ist als die Europa League, ja, weil ansonsten hatten sie das gleiche Programm.
Ist so. Also das ist, bin ich mir sicher, ist einfach auch für den Kopf viel, viel schwieriger.
Ja. Das kann sehr gut sein. Thema Champions League, VfB Stuttgart. Ist das auch so ein Team, das unter der Dreifachbelastung leidet?
Ja, da sind natürlich auch die ganzen Abgänge immer noch ein Thema, ne? Mhm. Aber klar, das spielt ja auch eine Rolle. Also das ist halt, du hast halt Festtage unter der Woche und wenn es dann auch noch irgendwie ernüchternd und ermüdend ist, gleichzeitig wie jetzt gegen Bergamo, dann gehst du halt auch einfach so mit so einem halben Prozent weniger rein und dann kommt die Eintracht, die gerade total die Welle reitet und dann laufen Spiele halt so, wie sie gelaufen sind.
Und dann verlierst du unter der Woche auch noch Dennis Undav, der dann eben nicht spielen konnte gegen Frankfurt. Aber trotzdem, vor dem 1-0 für die Frankfurter, 3-2 ist das Spiel ja dann für Frankfurt ausgegangen, aber davor war ja Stuttgart besser.
Ja, und es gab ja auch die Riesenchance mit diesem Elfmeter, den Demirovic dann verschießt.
Demirovic, 3-4 Meter Anlauf und er hält ihn! Trapp hält ihn, ganz schlecht geschossen von Demirovic, der sich jetzt die Haare rauft. Stuttgart und Elfmeter. Keine Liebesbeziehung.
4 Stück waren es jetzt, die Stuttgart verschossen hat. Da erinnere ich mich an Serou Guirassy, der da vielleicht fehlen könnte.
Ach, okay. Ja, auf den Schluss kann man tatsächlich kommen.
Könnte man kommen.
Aber für Demirovic natürlich bitter, ne? Weil er auch zweimal die Latte doch getroffen hat und so.
Und danach gab es ja auch noch das Abseitstor, das nicht gezählt hat von Chabot. Also ja, harter Abend für die Stuttgarter. Und für Demirovic war es dann halt besonders hart.
Ein Spiel zum Vergessen, weil es einfach das bitterste Spiel meiner Karriere bestimmt war. Ja.
Das klingt schon echt, also ja, da kriege ich Mitleid.
Der hatte die Tränen in den Augen bei diesem Interview, ne? Und also das ist, kann ich verstehen, dass es dann so sich so anfühlt für ihn. Auf der anderen Seite, die Eintracht, da gelingt halt einfach alles. Mhm. Die schießen dreimal aufs Tor bis zur 65. Jeder ist drin, einfach jeder drin. Die ersten 3 Torchancen, alle drin.
Da frage ich mich mit der Dreifachbelastung, wenn Omar Marmoush irgendwann mal ausfallen sollte, dann wird es schwierig und den setzt sie ja halt auch nicht freiwillig auf die Bank.
Ja, und Ekitike ist natürlich das andere Thema. Mhm. Ne? Also das ist halt, bricht eine dieser beiden Variablen weg. Klar, Matanovic bekommt immer wieder mal Spielzeit und so, aber das ist einfach was anderes, wenn da eine von den beiden Stützen fehlt. Also auch das ist vielleicht fragiler, als es aussieht, aber ich gönne den Eintracht-Fans, dass sie jetzt gerade diese Phase genießen.
So, dann lass uns das tun, was wir mindestens alle 2 Wochen machen. Darüber reden, warum Borussia Dortmund auswärts nicht gewinnen kann. Zumindest in der Liga nicht. Also, ich finde das so unfassbar, diese Szene bei der 1-3 Niederlage in Mainz, als Emre Can in diesen Zweikampf reingeht, 0 Chance auf den Ball, komplett offene Sohle. Und du denkst dir in dem Moment nur so, was macht er da? Also, das war ja nicht mal, also, er musste da nicht so hingehen.
Nö. Stimmt, hat er aber gemacht. Aussetzer und am Ende halt einfach der entscheidende Faktor. Ne? Also Mainz macht das nachher gut, finde ich wirklich. Also die haben schon auch eine gute Struktur gehabt und so und gewinnen am Ende natürlich vollkommen verdient.
Für Mainz ist es natürlich auch ganz schön, wenn du weißt, du bist der Angstgegner von Borussia Dortmund und dann ist nicht mal eine halbe Stunde gespielt, die Dortmunder in Unterzahl.
Ja. Aber die sind halt schon auf der letzten Rille dahin gesurft nach Mainz und dann passiert dir sowas und du musst 60 Minuten in Unterzahl spielen, mehr als 60 Minuten in Unterzahl spielen. Ja, no chance.
Aber weißt du, an wen ich gedacht habe bei der Szene mit Jan? Mats Hummels wäre doch vielleicht eine Option, wenn du gerade Probleme hast in der Innenverteidigung und der hätte bei der Grätsche, glaube ich, den Ball getroffen.
Also
das
scheint zumindest gerade ausgeruht zu sein. Nicht überspielt.
Ja, und ich glaube, der ist auch gerade gar nicht so glücklich bei seinem Verein. Vielleicht wäre der ja eine Option, um ja, zurückzukommen. Aber ja, du hast recht. Also Mainz auch auf jeden Fall sehr gut gemacht. Und Johnny Burkhardt auch wieder ein Faktor auf jeden Fall gewesen. Er sagt auch, es wird immer besser mit seiner Verletzung, auch wenn er jetzt nicht mit zum DFB fährt.
Es war noch nicht alles perfekt, aber ich glaube, ich habe jetzt eine gute Pause und die werde ich nutzen und werde jetzt clever regenerieren und dann werde ich top, top fit nach der Länderspielpause sein.
Es sei denn, der Bundestrainer ruft noch kurzzeitig an, wenn jemand wieder ausfällt.
Ja, dann bin ich jetzt schon top fit.
Das ist diese Wunderheilung, von der im Fußball immer gesprochen wird.
Ja, du, auszuschließen ist das auf keinen Fall, ne? Wenn man mal anguckt, dass jetzt auch Leroy Sané schon nachnominiert werden musste. Und beim letzten Mal gab es ja, glaube ich, 5 Ausfälle oder
ja,
so.
Ja, ja, aber da hatten auch viele offensichtlich nicht so viel Bock, dahin zu fahren, hatte ich so den Eindruck. Schauen wir auf die Bayern. 1:0 Sieg auf St. Pauli. Es gab endlich wieder das Wiedersehen. Die Fans haben sich ja mega gefreut. War ewig her und die haben ja auch eine total enge Fanfreundschaft seit diesem Weltpokalsieger, Besieger-T-Shirts und der Rettung des FC St. Pauli. Wie zufrieden findest du, können die Bayern am Ende sein?
Ja, also.
Weißt du was, ich frage einfach Vincent Kompany.
Wir wollen immer 3, 4, 5 Tore schießen, wie wir das vorher gemacht haben, aber letztendlich haben wir ganz wenige Chancen zugelassen und wir haben gemacht, was wir machen mussten in so einem Spiel heute. Gegen einen sehr guten Gegner, muss man sagen.
Ja, das hätte ich nicht sagen können.
Das dachte ich mir, deswegen habe ich ihn ja gefragt. Aber ja, Jamal Musiala trifft egal wie und egal womit.
Ja, bei den Bayern floats jetzt gerade auch, ne, ist so. Und dann geht halt auch so ein Ding aus 27 Metern rein. Musiala, wie gegen Benfica auch schon, mit dem 1-0 und damit dem entscheidenden Tor. Ja, also es ist natürlich verdient alles. Mhm. Die Bayern machen einen ultra guten Job. Das sieht auch gut aus und das ist souverän. Aber es ist halt einfach langweilig.
Und für St. Pauli finde ich es bitter, Bundesliga, dass sie schon wieder sehr ordentlich mitgespielt haben. Wieder gab es nicht die Torhymne zu hören für die eigenen Fans. Aber Harry Kane wartet noch auf sein Tor gegen St. Pauli, gegen alle Bundesligisten getroffen, nur gegen St. Pauli noch nicht.
Ja, gegen die hat er jetzt zum ersten Mal gespielt. Vielleicht klappt es ja noch.
Ja, es gibt ja auch noch eine Rückrunde.
Ja.
Sprechen wir über Werder Bremen gegen Holstein Kiel. 2:1 Sieg für die Bremer. Und ein ganz besonderes Siegtor.
Werder jetzt nochmal über die rechte Seite, Kicke Top mit der Flanke in den Strafraum. Da ist das Tor, da ist das Tor und da ist Oliver Burke mit dem Kopf.
Also Oliver Burke hat zum letzten Mal gejubelt in einer ganz ähnlichen Situation in Dortmund, als Werder erst 0-2 zurückgelegen hat, das Spiel dann ab der 75. gedreht hat und dann gab es dieses Tor von Oliver Burke in der Nachspielzeit und Werder hat 3-2 gewonnen. Seitdem hat er nicht mehr getroffen. Ja, und also er scheint zumindest,
für die besonderen Momente,
scheint zumindest seinem Modus treu zu bleiben.
Dann kommen wir zu Heidenheim. 1:3 verloren gegen den VfL Wolfsburg. Die Wolfsburger wieder gezeigt, sie können es nur auswärts.
Ja, Yannick Gerhardt-Show, ne? Erstes Tor direkt mit dem ersten Torschuss, meisten Kilometer von allen Wolfsburgern abgespult, meisten Torschüsse von allen Wolfsburgern. Dass Yannick Gerhardt da offensiv heraussticht, verleiht dem Ganzen auch eine besondere
Sagt
Note.
Einiges, ja.
Ja, wobei das ja schon auch ein ganz unterhaltsames Ding war. Wolfsburg seit 4 Pflichtspielen ohne Niederlage. Und Heidenheim genau das Gegenteil. Mhm. Seit 5 Spielen ohne Sieg in der Bundesliga. Vielleicht kickt da auch so ein bisschen die Doppelbelastung jetzt.
Ja, vor allem jetzt auf Platz 14 runtergegangen und die nächsten Gegner sind Leverkusen, Chelsea, Frankfurt, Bayern. Also da freust du dich nicht auf die Zeit nach der Länderspielpause.
Ja, oder du freust dich so richtig als Heidenheim-Spieler, aber das hast du ja auch nicht alle Tage.
Ja, ja, aber wenn du dann immer nur auf die Mappe kriegst, ist auch schwierig. Ja, damit ist das Thema Tore beendet vom vergangenen Wochenende. Die anderen Spiele sind nämlich
alle... Es sind ja trotzdem noch genügend Spiele übrig.
Alle 0-0 ausgegangen und wir fangen mit dem an, was dann doch noch ein 0-0 auf hohem Niveau war. Das Topspiel zwischen RB Leipzig und Borussia Mönchengladbach. Es war ein Punkt nach 2 Niederlagen in Folge für Leipzig und Gladbach hat mal wieder gezeigt, 2 Siege in Folge funktionieren nicht.
Ja, aber trotzdem seit 4 Spielen ungeschlagen. Das ist ja auch schon mal was für Borussia Mönchengladbach. Dann die Null gehalten gegen ein vermeintlich offensiv stärkeres Team. Das spielt auch eine Rolle für Gladbach. Also ich sehe da eher einen positiven Trend, aber RB war halt einfach auch wieder echt erschreckend offensiv schwach. Ne? Also den fällt halt ohne Xavi wirklich gar nichts ein. Und da also tue ich mich wirklich schwer damit, bei allem Lob für die Defensive von RB, das wirklich als meistertauglich zu deklarieren.
Ja, es sind ja jetzt auch 5 Punkte eben.
Ja, also, wahrscheinlich zu Recht.
Ja. Ja. Dann hatten wir noch das 0:0 zwischen Union Berlin und dem SC Freiburg und das 0:0 zwischen Augsburg und Hoffenheim. Und damit ist dieser Spieltag zu Ende.
Schade.
Wenn ich so die letzten Ergebnisse sehe. Also es war viel Schönes dabei. Aber ich habe jetzt noch einen Tipp für die Länderspielpause. Da geht es ja erst am Samstag weiter, habe ich gerade gesagt. Und bis es soweit ist, empfehle ich euch einen anderen Podcast. Der beschäftigt sich aber mit einem ernsteren Thema. Und zwar mit Robert Enke. Der damalige Torhüter von Hannover 96 hat sich vor genau 15 Jahren das Leben genommen. Und in dem Podcast geht es eben darum, wie seine Karriere verlaufen ist, auch um seine Beziehung zu seiner Ehefrau und natürlich um seine Depression. Die Ehefrau, Theresa Enke, die kommt da auch selbst zu Wort und die erzählt auch, was sich seitdem getan hat und wo sie noch Handlungsbedarf beim Thema Umgang mit Depressionen sieht. Und wenn ihr gerade in einer Situation seid, aus der ihr keinen Ausweg seht, dann verlinken wir euch auf jeden Fall Hilfsangebote in den Shownotes. Und dann...
Und die Podcast-Folge natürlich auch.
Das sowieso, den kompletten Podcast.
Genau.
Und dann sehen bzw. hören wir uns wieder nach der Länderspielpause.
Ja, genau. Erst in 2 Wochen, ne? Ja, anderthalb. Am Donnerstag, am Donnerstag nach der Länderspielpause sind wir wieder für euch da. Wir hoffen, ihr seid auch dabei und genießt die Länderspielpause.
Bis dahin.
Ciao.